Ja, wir haben heute einen super langen Textabschnitt vor uns. Und das, obwohl ich die ganze Geschichte bereits auf zwei Predigten aufgeteilt habe, ist es dennoch eigentlich eine lange Sache. Wir hören heute den Anfang dieser Geschichte und das Ende. Und den Mittelteil, der eigentlich ja für sich auch schon wieder eine eigene Geschichte ist, hören wir dann nächsten Sonntag. Mir ist vorne durch den Kopf gegangen, der Christian hat eingerufen, 42 Brunnen gäbe es in Bruck. Das ist Wahnsinn, oder? Wisst ihr, wie die heißen? Alle einzeln. Und wer sie gebaut hat? Das hat man darum früher immer gewusst, wie jeder Brunnen heisst und wer sie ursprünglich gebaut hat. Aber es hat auch nicht ganz so viel gegeben pro Stadt. Ja, auf jeden Fall. Weil das ein sehr langer Text ist, machen wir es so, dass wir jetzt zuerst einmal das Video dazu schauen, quasi die Lesung, Video, und mit dem starten wir und nachher gehen wir drin rein mit der Predigt. Ich würde sagen, Film ab. Ja, weil das jetzt eben ein langer Text ist, machen wir es so, wir haben immer ein paar Versen. Ich lese die jeweils noch einmal vor, ihr könnt hier mitlesen. Und dann erzähle ich gerade meine Gedanken zu diesen Versen. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er Samarien durchqueren. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Ja, wir haben es eben gelesen. Jesus war mit seinen Jüngern in Judäa und seine Jünger haben getauft dort. Genau auch, wie es der Johannes am gleichen Ort mit seinen Jüngern gemacht hat. Und dabei hat es eine Verschiebung gegeben. Weg vom Johannes hin zum Jesus. Immer mehr Leute haben sich von Jesus seinen Jüngern getauft und immer weniger vom Johannes und dem seinen Jüngern. Darüber hat Miriam ja letzte Woche predigt. Die Predigt kann man auch nachlesen auf unserer Homepage, wenn man es nämlich genau möchte wissen. Auf jeden Fall haben von dieser Verschiebung auch die Pharisäer gehört. Und es ist anzunehmen, dass sie mit dem Wissen haben versucht, eine Spaltung herbeizuführen. Und das könnte der Grund sein, warum Jesus sich entschlossen hat, Judäa zu verlassen und nach Galiläa zu gehen. Es kann aber auch sein, dass Jesus einfach erkannt hat, dass die jüdischen Führer ihn bereits abgelehnt haben und er darum das Zentrum der Pharisäer wollte verlassen. Galiläa hat im Gegensatz zu Judäa als heidnisches Gebiet gegolten. Und so wissen wir jetzt bereits die Reiseroute, die Jesus geplant hat, von Judäa nach Galiläa. Und in Vers 4 steht dann, dass Jesus dafür zum nach Galiläa kommen, Samarien muss durchqueren. Und das ist eigentlich spannend, weil das hat eigentlich niemand müssen, der von A nach B wollte. Es war vielmehr wahrscheinlich der Heilige Geist gewesen, wo Jesus befohlen hat, die Route durch Samarien zu wählen. Der Weg durch Samarien ist, wenn man auf der Karte schaut, zwar der direkteste Weg von Judäa nach Galiläa, aber das Gebiet von Samarien war von den Juden derart verachtet gewesen, dass eigentlich alle einen grossen Bogen rundherum gemacht haben und lieber einfach einen längeren Weg gelaufen sind, anstatt durch Samarien zu gehen. Jesus, da lesen wir hier, der hat eben müssen durch Samarien gehen und so hat er sich aufgemacht. Und als er dann in Samarien erreicht hat und dort eben in den Ort gekommen ist mit dem Namen Sychar, lesen wir dann folgende Geschichte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. In dem Sychar hat es also einen Brunnen gegeben, wo man Jakobsbrunnen genannt hat. Und das Spannende ist, dass man den Brunnen heute noch sehen kann. Der lässt sich bis heute eindeutig quasi ausmachen. Und die sechste Stunde ist nach römischer Zeitrechnung hier angegeben, meint also 12 Uhr am Mittag, Mittagszeit. Und mir ist auch noch sofort das Wort müde in Vers 6 ins Auge gesprungen. Jesus, Gottes Sohn, das müssen wir uns vorstellen. Er, der Gott selber ist, ist müde. Jesus ist eben nicht nur ganz Gott, sondern Jesus ist auch ganz Mensch. Und das Mensch hat in dem Marsch auch angestrengt. Und Jesus ist auch müde geworden. Und wo Jesus dann beim Brunnen war, dann ist auch die Samariterin gekommen. Und wir müssen wissen, dass es außergewöhnlich war, in der Mittagszeit beim Brunnen Wasser zu schöpfen. Wenn dann steht die Sonne am höchsten, die Hitze drückt voll quasi auf die Menschen runter. Und es ist dann eine schlechte Zeit, Wasser schöpfen und die schweren Wasserkrüge wieder heimzutragen. Das macht man viel mehr in der kühlen Morgen- oder Abendstunde. Und vielleicht hat es einen wichtigen Grund gegeben. Vielleicht hat es einfach heute müssen sein, dass die Frau mal in der Mittagszeit noch Wasser holen. Aber vielleicht war es auch so gewesen, dass die Frau eine Ausgestoßene war in dem eigenen Dorf, gemieden worden ist und darum dann gegangen ist, wenn halt niemand so schon am Brunnen ist. Weil sie dann einfach ihre Ruhe hat und nicht irgendwie komisch angequatscht wird oder über sie geredet wird oder so. Beides wäre möglich. Und dann fängt ab Vers 7 das Gespräch von Jesus mit dieser Frau an. Und es wird jetzt spannend zu beobachten, über was Jesus mit ihr redet und was auch das Ziel von Jesus ist mit dem Gespräch. Wie wir schon wissen, war Jesus müde. Und so verwundert es natürlich nicht, dass er mal einfach um Wasser gebeten hat, weil er Durst hatte. Und normalerweise hat Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, sicher irgendeinen Kessel, einen Eimer, irgendeinen Lederbeutel dabei gehabt, um dass, wenn sie an einen Brunnen gekommen sind, selber Wasser schöpfen können. Das hat man früher gehabt, da hat es der Reiseausstattung gehört. Also man könnte sagen, hey Jesus, mach es doch selber, du hast alles dabei, was du brauchst. Aber wir haben ja noch gelesen, dass die Jünger sind, go Essen einkaufen. Und darum ist es sehr gut möglich, dass die das Behältnis, so nenne ich es jetzt einmal, mitgenommen haben, um das Essen zu holen. Und Jesus wirklich auf die Hilfe von dieser Frau angewiesen war. Und die Frau war auf jeden Fall erstaunt, dass ein Jude, eine Samariterin, um Hilfe bittet. Ja, genau, die Samariter, die sind wirklich bei den Juden nicht beliebt gewesen. Verachtet. Eben, ihr Gebiet hat man gemieden. Lieber einen Umweg laufen, anstatt dort durchzukommen. Dabei sind die friedlich gewesen. Also, man hat nicht Angst haben. Aber man hat sie einfach nicht mögen. Man hat sie irgendwie verachtet und gemieden. Und das kommt daher, dass die Samariter ein Mischvolk sind von Heiden und Juden. Und dass sie mit dem Berg Garizim eine eigene Kultstätte hatten. Und das ist natürlich bei den Juden eh nicht gut angekommen. Ja, und so ist das Erstaunen passiert. Lesen wir weiter. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, du hast nicht einmal einen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du das Quellwasser nehmen? Bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Mit dieser Frage, um kannst du mir Wasser geben, hat Jesus auf jeden Fall mal die Aufmerksamkeit von dieser Frau geweckt. Und seine Antwort, die er jetzt wieder gibt, warum soll ich dir Wasser geben, das versteht die Samaritin aber nicht. Eigentlich teilt er ihr damit, dass er Gottes Geschenk ist. Er ist der Mensch geworden, Messias. Und wenn sie das wüsste, dann würde sie ihn um Segen bitten und er würde ihr lebendiges Wasser geben. Das ist eigentlich seine Antwort. Was lebendiges Wasser meint, das kommt in den ersten Vers 14 wirklich drauf. Das lassen wir erst noch so stehen. Die Frau auf jeden Fall hat eben Jesus nicht verstanden. Sie hat nicht erkannt, dass sie Gottes Sohn gegenüber sitzt. Ich meine, sind wir ehrlich, das hätten wir ja auch nicht erwartet, oder, in dieser Situation. Dass wir würden plötzlich Gottes Sohn gegenüber sitzen. Also wir dürfen da keinen Vorwurf machen. Sie haben viel mehr gedacht, wie tief der Brunnen ist. Und dass eben er ja gar nichts hat, um selber Wasser zu schöpfen. Und lebendiges Wasser war auch so ein bisschen ein Begriff entstehender für Quellwasser. Und an das hat sie gedacht. Und sie hat auch nicht können verstehen, dass wenn Jesus ja etwas Besseres hat als das Wasser aus dem Brunnen, wieso soll sie ihm denn das Wasser geben? Ist denn das Wasser vom Stammvater vom Jakob nicht gut genug? Hey, schon seit vielen Jahrhunderten nimmt ihr Volk Wasser aus dem Brunnen. Ich habe das nachgeschaut. Jakob hat rund 1600 bis 1800 Jahre vor dem Ereignis gelebt. So lange hat hier in dem Moment der Brunnen schon bestanden. So lange haben die schon Wasser daraus rausnehmen. Und das soll jetzt plötzlich nicht genug gut sein. Es hat wieder eine Antwort gebraucht von Jesus auf die Frage. Darauf antwortete Jesus ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, bekommt wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Jesus will jetzt also sein lebendiges Wasser der Frau hier am Brunnen erklären. Das Wasser aus dem Brunnen löscht zwar den Durst, aber eben nicht nachhaltig. Ich meine, so muss ja auch die Frau jeden Tag wieder neues Wasser holen, hier an dem Brunnen. Und so wird eigentlich der Brunnen auch zu einem Bild für all die Orte, wo wir hingehen im Leben und hoffen, dass wir dort innere Befriedigung und Glück können holen, schöpfen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wir Menschen sind ja eigentlich sehr, sehr erfinderisch und haben so viele Brunnen, Graben in unserem Leben, wo wir denken, dort kommen wir Erfüllung, Glück über, oder? Wir haben auch so ganze Belohnungssysteme implementiert in unserem Leben. Wenn wir da etwas Anstrengendes haben müssen machen, dann kann ich einmal shoppen. Und dort finde ich Glück. Nicht gegen Shoppen. Und das Glück finden wir auch, aber es ist halt ein kurzzeitiges Glück. Es ist nichts, das lang anhaltet. Es ist wie mit dem Wasser in dem Brunnen. Das Wasser, das stillt den Durst. Das ist gutes Wasser. Aber es ist kein Wasser, das für immer unseren Durst stillen würde. Ganz anders ist es mit dem Wasser, das Jesus uns geben kann. Das Wasser wird bis in alle Ewigkeit länger. Wenn du dein Leben Jesus übergibst und mit ihm lebst, dann gibt er dir von seinem Wasser. Und es ist das Wasser von der Segnung und von der Gnade. Und das Wasser ist wie eine sprudelnde Quelle, die er uns gibt. Und die fließt ständig und die überfließt sogar. Und zwar eben nicht nur in unserem Leben jetzt, sondern bis in alle Ewigkeit, heisst es. Und das ist schon ganz, ganz ein krasser Gegensatz zu all diesen Brunnen und Wasser, die wir hier auf der Welt anzapfen und bauen haben. Die Freuden dieser Welt sind vergänglich. Ja, oft dauern sie nur kurz an. Und ich vermute aber, dass die Frau jetzt das alles gleich noch nicht ganz verstanden hat. Sie hat noch nicht ganz begriffen, dass Jesus von einem geistlichen Wasser redet. Das sehen wir ja auch. Sonst würde sie nicht erwarten, hey Jesus, gib mir jetzt einfach von dem Wasser, dann muss ich nicht mehr jeden Tag hierher kommen. Das war eine schwere Arbeit, jeden Tag Wasser holen. Und vielleicht würden wir jetzt erwarten, dass Jesus jubelt und ihr von seinem Wasser gibt, das er jetzt da schon erzählt hat. Aber ich finde, es gibt jetzt in diesem Gespräch ganz einen harten und irgendwie auch unerwarteten Bruch. Jetzt hat er sie doch endlich so weit und sie sagt, ja, gib mir von dem Wasser. Und was sagt er? Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Hä? Was hat jetzt das mit dem Wasser zu tun, oder? Das passt so gar nicht in das Gespräch hinein. Ich bin sicher, die Frau ist auch kurz verschrocken. Was nimmt das jetzt für eine Wendung da? Bevor sie also gerettet kann werden, die Frau, hat sie zuerst müssen anerkennen, dass sie eine Sünderin ist. Um das geht es bei dem Satz, das hören wir dann gerade. Sie hat zuerst müssen merken, dass sie wirklich Rettung benötigt. Und ich finde, das müssen wir uns unbedingt merken. Wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, dann dürfen wir die Frage der Sünde nicht ausklammern. Vielmehr muss es uns ein Anliegen sein, dass Gottes Geist Sündenerkenntnis schenkt und so die Person erkennen darf, dass sie Vergebung und Errettung braucht. Jetzt lesen wir mal weiter. Vers 17 bis 20. Da antwortete ihm die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. 5-mal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Wenn du eine Sünderin oder ein Sünder bist, dann wirst du da dich in Vers 17 wieder erkennen. Also ich habe mich wieder erkannt. Die Frau versucht, ihre Sünde zu verschleiern. Sie macht es gut, oder? Sie sagt Wort. Ich habe keinen Mann. Nicht gelogen. Die absolute Wort. Aber halt auch nicht die vollumfängliche Wort. Einfach so, dass sie natürlich gut dasteht. Ich finde, es ist sehr unangenehm, zuzugeben, dass man gesündigt hat. Zugeben, wenn einem jemand verwünscht beim Lügen. Oh, ist das unangenehm. Das ist nicht, ob das schon mal passiert ist. Oder vielleicht haben sie schon mal noch etwas mitgehen lassen. Vielleicht als Kind. Ich habe als kleines Kind mal von einer Ofenmaltinenpackung so ein kleines Taschenlämpchen wollen. Und meine Mami hat die Packung nicht kaufen, die Dose. Aber ich hatte das Taschenlämpchen am Schluss schon gehabt. Und dann bin ich verwünscht worden. Unangenehm, sage ich euch. Unangenehm. Sehr. Und so ist es doch bis ins höhere Alter, oder? Wenn Sünde um ist und man wird verwünscht, die will man verschleiern. Das will man nie zugeben. Auf keinen Fall. Und dann finde ich, sehen wir es gerade noch ein, ist in Vers 19. Jesus hat sie jetzt eindeutig überführt. Und es geht nicht darum, dass sie schon 5-mal verheiratet war. Sondern es geht darum, dass sie mit dem aktuellen Mann, wo sie zusammenlebt, nicht verheiratet ist. Das nennt die Bibel so den Ehebruch. Und was sagt sie drauf? Ich finde, sie will vom Thema ablenken. Sie wechselt irgendwie. Es gibt noch einmal so einen Schlenker in diesem Gespräch. Plötzlich nimmt es noch einmal eine neue Richtung und sie führt wie einen anderen Punkt an. Und für mich wirkt es ein bisschen so, als, ach komm, das lassen wir schnell hinter uns. Nächster Punkt auf der Traktandenliste, oder? Gehen wir weiter. Doch bevor ein Mensch wirklich von Jesus errettet werden kann, braucht er das Eingeständnis, das er sich selber muss geben muss, dass er im Leben Sünde angesammelt hat. Das ist wichtig. Wir lesen mal, was Jesus jetzt auf das gesagt hat. Da sagte Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt aus dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, da werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie vom Heiligen Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss dazu vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Man könnte sagen, Jesus benutzt jetzt ihren Versuch von der Ablenkung, um ihre weitere geistliche Erkenntnis zu vermitteln. Das ist ein schöner Zug von ihm. Er nutzt es gerade und versucht, ihnen noch mehr Worte zu vermitteln. Und es gibt auch einen wunderbaren Ausblick in die schon sehr nahe Zukunft, wo man von überall her den Gott wird können anbeten. Meine Rettung dazu wird aus dem jüdischen Volk kommen, sagt er. Und sie sitzt ja bereits vor ihr, die Rettung. Das ist noch lustig. Er gibt sich in dem Moment noch nicht zu erkennen. Und dann spricht er noch so ein bisschen die Form vom Gottesdienst an. Die Juden haben den Gottesdienst auf eine äußere Form beschränkt. Doch sie beten Gott nicht im Geist an. Ihr Gottesdienst war äußerlich. Viele Auflagen, viele Sachen, die müssen sein, wo viele Abläufe, die einfach müssen befolgt werden. Aber sie beten Gott nicht innerlich an. Und mit dieser Aussage teilt Jesus aber hier auch die Samariter, die ihre eigene Religion ins Leben gerufen haben. Und gleich finde ich, der Tadel hier in diesem Text ist nur ein Nebenschauplatz. Jesus geht es vielmehr darum, dass dank ihm jetzt für alle Menschen möglich wird, gleich, sich Gott in echter und wahrer Anbetung zu nähern. Er sagt auch schon das Grossartige. Gleich wird es so sein, gleich kann jeder Mensch direkt sich Gott nähern. Kann jeder Mensch im Geist Gott anbeten, bei ihm sein. Und eben, weil Gott selber Geist ist, brauchen wir auch den Heiligen Geist in uns, um Gott anzubeten. Die Frau war verständig, dunkt's mir. Die hat sehr gut zugelassen. Und so geht es weiter. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Fast hat es die Frau begriffen. Sie zeigt auch, dass sie sehr viel über den kommenden Messias weiß, aber sie erkennt eben immer noch nicht, dass sich das bereits in dem Moment erfüllt hat und dass sie ihm gegenüber sitzt. Und so hilft ihr jetzt Jesus nach. Jetzt löst es endlich auf. Ich glaube, ich hätte schon viel früher schon verraten. Aber jetzt ist es der Zeitpunkt da, wo Jesus sich offenbart. Und in der deutschen Übersetzung steht noch einfach das Wort «es», «ich bin es». Oder da steht ja «ich bin es», «ich, der mit dir spricht». Und im Originaltext fehlt das Wort «es». Wir müssen also dann übersetzen mit «ich bin, der mit dir redet». Und «ich bin, der mit dir redet», im Deutschen zwingt sich dort noch ein «es» rein, oder? Dass es schön tönt. Aber eigentlich ist es gleich noch wichtig, dass wir das mal so hören. «Ich bin, der mit dir redet». Das «ich bin», das haben wir schon mal gehört in der Bibel, oder? «Ich bin». Jesus sagt da etwas Gewaltiges. Der Messias steht vor dir. Aus dem Alten Testament, Jahwe, «ich bin». Der «Ich bin», das ist der Name Gottes aus dem Alten Testament. Der ist Jesus aus dem Neuen Testament. Eine gewaltige Brücke wird hier in diesem einen kleinen Vers bauen. Hey Frau, der «Ich bin» ist da. Der «Ich bin», das muss eingefahren sein. Wir müssen es vielleicht gar nicht können in dem Moment verstehen, weil wir dass der Begriff nicht so verwenden, wie er hier verwendet worden ist. Aber für sie muss das gewaltig eingefahren sein, wenn Jesus sagt, ich bin der «Ich bin». Das ist wirklich etwas Grosses. Jesus stellt sich da als Messias vor. Er stellt sich als Gott direkt vor. Der Gott aus dem Alten Testament, der sitzt mit dir hier am Brunnen. Jetzt, heute, in dem Moment. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cliffhanger, wie man heutzutage so schön sagt. Wir machen hier rasch einen Unterbruch in dieser Geschichte. Es fängt nämlich jetzt wie noch einmal ein bisschen einen Nebenschauplatz an. Und der wird nächsten Sonntag dran kommen. Aber das Gute ist, wir haben ja alle eine Bibel daheim. Ab Vers 27 könnt ihr schon ein bisschen vorlesen, oder? Und dann sind ihr schon bestens informiert, wie es nächsten Sonntag hier weitergeht. Was wir jetzt noch rasch machen, wir springen hinterher zum Vers 39. Wir überspringen quasi die eingeschobene Geschichte in der Geschichte und gehen wieder zu unserem Ende. So verschachtelt ist das hier in der Bibel. Und ich lese euch mal noch den Vers, also ab Vers 39 bis 42 vor. Viele Samariter aus dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleibe bei uns. So blieb er 2 Tage dort, da kamen noch viele mehr zum Glauben an Jesus wegen seinen Worten. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter dieser Welt. Vers 39 ist ganz spannend. Viele Samariter aus dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte. Das Gespräch am Brunnen hat Auswirkungen gehabt. Und wir sehen hier, welchen Wert unser aufrichtiges Zeugnis hat. Zeugnis geben ist ja etwas, das immer ein bisschen Unbehagen fördert. Menschenfurcht kommt ab sie und komme ich im anderen zu nahe. Und alle Leute sagen doch, oder die Medien schreiben immer, die Christen, die immer am Missionieren sind, ja, darf ich denn überhaupt Zeugnis geben? Aber da sehen wir jetzt mal den Wert von einem aufrichtigen Zeugnis. Weil die Frau ganz aufrichtig Jesus Christus bezeugt hat, sind Menschen zum Glauben gekommen. Und auch der Empfang der Samariter steht im krassen Gegensatz zu dem der Juden vorher in Judäa. Die sind, glaube ich, froh gewesen, wo Jesus gegangen ist. Und die Samariter sagen, komm, bleib noch bei uns. Lehr uns mehr. Wir wollen mehr wissen. Und Jesus bleibt noch bei ihnen. Zwei volle Tage. Er tut quasi seine Reiseplanung ein bisschen umstellen und nimmt sich die Zeit. Und dann, während schon viele von dem Zeugnis von dieser Frau zum Glauben gekommen sind, kommen dann noch viel mehr, steht, wegen dem Wort von Jesus zum Glauben. Gott benutzt also ganz verschiedene Mittel und Wege, um Menschen zu sich zu bringen. Und jetzt können wir schon sagen, ja, Gott kann selber, es braucht uns doch gar nicht. Mama, wegen dem Zeugnis von dieser Frau sind auch schon Leute zum Glauben gekommen. Ich finde, Gott braucht uns ganz oft im Reich Gottes. Und das macht uns zum Mitarbeiter im Reich Gottes. Ganz positiv. Und einmal mehr weist uns die Bibel darauf hin, dass wir Gläubige im Reich Gottes einen aktiven Part haben. Gott hat uns nicht nur quasi als seine Trophäe in sein Reich geholt. Du, mein Kind, kommst jetzt zu mir in mein Reich. Und dann sind wir irgendwie so wie ein Trophäe aufgehängt worden oder stehen so als wie ein Ausstellungsstück im Reich Gottes Museum und setzen dort Staub an. Das ist nicht das Bild von Christen, das uns hier vermittelt wird in diesem Text. Das Wunderbare ist, dass das Reich Gottes ein Ort ist, wo mehr neugeborene Kinder Gottes eine Aufgabe und einen Auftrag haben. Ich finde, das bringt diesen Text sehr schön raus. Die Frau hat vielleicht nicht die beste Vergangenheit gehabt, aber eine Predigt jetzt nur über die Vergangenheit zu machen, das wäre komplett falsch. Die Frau hat die beste Zukunft. Auf das müssen wir schauen. Sie hat sich Jesus hingewendet. Sie hat ihr Leben Jesus übergeben und ist sofort, augenblicklich schon zum Mitarbeiter im Reich Gottes geworden. Schon haben sich Leute wegen ihr bekehrt. Ganz ein aktiver Part. Wir haben eine Aufgabe und einen Auftrag als Christen. Und eine Aufgabe spendet Sinn, oder, im Leben. ganze Leben keinen Auftrag zu haben, nicht recht zu wissen, was wir tun sollen, das ist so deprimierend. Ein Aufgabe spendet Sinn. Und ein Auftrag, der zeugt einfach Vertrauen. Hey, Gott vertraut uns. Er gibt uns ja nicht den Auftrag, wenn er denkt, das schaffen die eh nicht. Das spendet Vertrauen. Gott zeigt sein Vertrauen. Und ich finde, es ist eine Ehre für uns, dass Gott mit uns zusammen sein Reich baut. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal so gesehen habt. Aber es ist eine Ehre für uns, dass Gott mit uns sein Reich baut. Und uns nicht einfach irgendwie eben auf so ein Reich Gottes Museum stellt. Als Ausstellungsstück. Der ist jetzt auch bei mir. Und der ist noch bei mir. Und den habe ich auch schon gewonnen. Nein, er will uns brauchen. Das ist wirklich eine grosse Ehre. Und die Frage ist ja jetzt, leben wir die Ehre? Oder lebe ich die Ehre? Das ist die Frage an mich. Und die Frage an dich ist, lebst du die Ehre? Lebst du die? Und vielleicht ist das die Frage, die du möchtest mitnehmen in die kommende Woche. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Wasser, vom Leben. Aber ich finde, die Geschichte gibt das her, dass sie uns am Schluss fragt, hey, sind wir bereit, so wie die Frau hier, Zeugnis zu geben, Mitarbeiter zu sein im Reich Gottes, die Ehre anzunehmen, die Gott uns hier gibt. Sind wir bereit, das zu tun? Wollen wir das zu tun? Haben wir Freude daran? Sehen wir überhaupt, was da Grosses passiert, was das für ein Geschenk ist, dass Gott uns einspannen tut? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach gerade Danke sagen. Danke, dass du, dein Sohn, unseren Erlöser, den Messias, Jesus Christus, auf die Welt geschickt hast. Dank dem, und nur dank dem, können wir jetzt im Geist zu dir beten, Vater. Das Grossartige, wo da in dem Text erzählt wird, haben wir schon. Das, wo da noch in der Zukunft steht, ist bei uns schon Gegenwart. Wir loben und preisen dich. Und wir sind so froh, dass wir das haben dürfen. Und Jesus, die Frage, ob wir die Ehre leben, ob wir die Freude haben, dass wir dürfen Reich Gottes Mitarbeiter sein. Ich bitte dich, dass wir an denen noch ein bisschen festhalten, dass wir die noch mitnehmen und bewegen. Und Jesus, du siehst einfach all die, die sagen, ja, ich möchte das. Aber vielleicht die Freude gar nicht so spüren, die Ehre gar nicht so ausmachen. Begegne du uns. Leg du uns das neu in unser Herz. Jesus, brauch du uns. Wir wollen mit dir Reich Gottes bauen. Danke, dass du uns einspannst. Danke, dass du uns beauftragst, dass du uns Vertrauen ausschenkst.